Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo fordert den nächsten Präsidenten auf, das Downstreaming nicht zu stoppen. Präsident Joko Widodo würdigt UMKM in der Unterstützung der nachgelagerten Industrie. Die indonesische Regierung beginnt mit den Vorbereitungen für die Umsetzung der Hajj-Dienste 1445 Hijri oder 2024. Der Chef der indonesischen Nationalpolizei und der TNI-Kommandeur prüfen die Bereitschaft der Sicherheitskräfte für den 43. ASEAN-Gipfel. Indonesiens Arbeitsministerin hat Erfolge der indonesisch-malaysischen Zusammenarbeit hervor. Der südkoreanische Präsident wird am ASEAN-Gipfel teilnehmen, um die Zusammenarbeit zu stärken. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo rät dem nächsten für den Zeitraum 2024-2029 gewählten Präsidenten, die derzeit von der Regierung betriebene Downstream-Industrie nicht zu stoppen. Diese Botschaft wurde von ihm am Donnerstag, den 31. August, bei der Eröffnung des 18. Nationalen Arbeitstreffens des Verbandes der Indonesischen Jungunternehmer 2023 im Bezirk Tangerang, Banten übermittelt. Trotz des Drucks der Europäischen Union, der Welthandelsorganisation und des Internationalen Währungsfonds bietet Joko Widodo den nächsten Präsidenten nicht nachzugeben und nicht aufzuhören, die angesetzten Ziele zu verfolgen. Die nachgelagerte Industrie hat den Stopp der Rohstoffexporte und die damit einhergehende Produktion fortgesetzt, obwohl Indonesien die von der Europäischen Union bei der Welthandelsorganisation eingereichte Klage verloren hat. Abgesehen von der Welthandelsorganisation hat auch der Internationale Währungsfonds die Regierung darum gebeten, die Abschaffung der Nickel-Exportverbotspolitik und die Ausweitung auf andere Rohstoffe zu erwägen. Basierend auf Berechnungen des Ministeriums für nationale Entwicklungsplanung wurde Indonesien im Jahr 2019 ein Pro-Kopf-Einkommen von rund 25.000 US-Dollar im Jahr 2045 als sogenanntes Goldenes Indonesien verlieren, wenn das Downstreaming beendet wird. Presiden Joko Widodo würdig die Kleinklein- und Mittelunternehmen, die UMKM, die zur Unterstützung der nachgelagerten Industrie beigetragen haben. Der Präsident sagte am Donnerstag, den 31. August, bei der Eröffnung des 18. Nationalen Arbeitstreffenverbandes der Indonesian Young Unternehmer 2023 in Tangerang, Banten: Downstreaming sei nicht nur etwas für große Industrien, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen. Der Präsident hofft, dass die Industrie Downstreaming-Praktiken von den UMKM in anderen Regionen Indonesiens übernommen werden, vorangetrieben von kreativen und innovativen Jungunternehmern. Der Präsident betonte, dass Downstreaming nicht nur wichtig sei, um den Verkaufswert zu steigern, sondern auch um mehr Beschäftigungsmöglichkeiten zu eröffnen, was dann die Staatseinnahmen erhöhen werde. Die indonesische Regierung hat mit den Vorbereitungen für die Umsetzung der Hajj-Dienste im Jahr 1445 Hijri oder 2024, einschließlich der Vorbereitung von Hajj-Beamten mit bedarfsgerechten Qualifikationen, begonnen. Der Generaldirektor für die Hajj- und Umrah-Organisation des Ministeriums für Religion, Hilman Latif, vermittelte die Bedeutung einer sorgfältigen Planung für die Vorbereitung von Hajj-Beamten und die Festlegung von Qualifikationen und Vermittlungsplänen in dem Bemühen, die Qualität der Hajj-Dienste zu verbessern. Hilman sagte, die indonesische Regierung würde im Jahr 2024 eine Quote von 221.000 Menschen für den Hajj mit einer Quote von 2.200 Hajj-Begleitern erhalten. Ihm zufolge verhandelt die indonesische Regierung mit der saudi-arabischen Regierung, damit die Quote für Hajj-Arbeiter erhöht werden kann. Die Nationalpolizei der Republik Indonesien und die indonesischen Streitkräfte hielten am Freitagmorgen, den 1. September, im Nationalen Denkmal Monas in Jakarta einen Aufruf zur 43. hochrangigen ASEAN-Sicherheitskonferenz ab, um die Sicherheitsbereitschaft der internationalen Agenda zu überprüfen. Wie Antara berichtet, ist diese gemeinsame Zeremonie die letzte Reihe der Sicherheitsbereitschaft für den 43. ASEAN-Gipfel. Die TNI entsandte 13.158 gemeinsame Sicherheitskräfte, während die Nationalpolizei 6.182 Personen entsandte. Der Einsatz dieser Truppen ist Ausdruck des Engagements der indonesischen Sicherheitskräfte bei der Sicherstellung der Umsetzung des 43. ASEAN-Gipfels, an dem nicht nur die Staats- und Regierungschefs der ASEAN-Länder, sondern auch die Staats- und Regierungschefs der ASEAN-Partnerländer teilnahmen. Dies erklärte der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, Admiral TNI Yudo Margono, als Inspektor der Versammlung. Yudo Margono fügte hinzu, dass der Erfolg dieser Veranstaltung die Auswirkungen auf den Ruf Indonesiens auf der internationalen Bühne haben könnte. Die indonesische Arbeitsministerin Iza Fauziah ist optimistisch, dass die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Malaysia trotz der globalen Dynamik voller Unsicherheit stark bleiben werden. In ihren Ausführungen bei den Feierlichkeiten zum 66. Malaysischen Unabhängigkeitstag am Donnerstag, den 31. August in Jakarta, sagte Ida Fauziah, dass Indonesien und Malaysia ein starkes Engagement für eine verstärkte Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen hätten. Laut Ida Fauziah ist Malaysia Indonesiens zweitgrößter Handelspartner mit der fünften Anzahl an Investitionen in ASEAN im Jahr 2022. Unterdessen arbeiten die beiden Länder in der Subregion aktiv im Rahmen des Wachstumsdreiecks Indonesien, Malaysia, Thailand und des Wachstumsgebiets Brunei Darussalam, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Ostasien zusammen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um die Erfolge der beiden Länder im Bereich der Wirtschaftspartnerschaft, insbesondere in den Bereichen Handel und Investitionen, hervorzuheben. Darüber hinaus sagte Ida Fauzia, dass Indonesien die Bedeutung einer integrativen Zusammenarbeit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern auf der ganzen Welt erkannt habe. Daher setzt sich Indonesien im Rahmen der G20-Präsidentschaft 2022 und des ASEAN-Vorsitzes 2023 dafür ein, die kollektive Fähigkeit zu erhöhen, den Wohlstand zwischen den Nationen durch verschiedene Anstrengungen in verschiedenen Sektoren zu gewährleisten. In dieser Hinsicht ist die Unterstützung Malaysias und aller befreundeten Länder wirklich erforderlich, um die besten Ergebnisse für die gesamte Gemeinschaft zu gewährleisten. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol wird an einem regionalen Gipfeltreffen mit dem Verband Südostasiatischer Nationen ASEAN in Jakarta teilnehmen. Dies teilte das südkoreanische Präsidialamt am Donnerstag, den 31. August, mit. Yoon wird nächste Woche von Dienstag bis Freitag in Jakarta sein, um am Südkorea-ASEAN-Gipfel, dem ASEAN-Plus-3-Summit und dem East-Asia-Summit teilzunehmen. Als nächstes wird Yoon im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Indonesien ein bilaterales Treffen mit Präsident Joko Widodo abhalten. Dies sagte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Kim Tae-hyo gegenüber Reporterin. First Lady Kim Kyon-hee wird Yoon bei dem Besuch begleiten. Kim Tae-hyo sagte, Präsident Yoon werde die Bedeutung von ASEAN für Südkorea hervorheben. Indem er zum zweiten Mal in Folge persönlich am ASEAN-Gipfel teilnehme. Präsident Yoon wird die Korea-ASEAN-Solidaritätsinitiative oder gekürzt KASI durch Pläne zur Stärkung der Zusammenarbeit in der Cyber- und maritimen Sicherheit sowie durch Kooperationsprojekte im Bereich der digitalen Innovation fördern. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.560,6 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.317,9 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.285 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 26 bis 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 85 Prozent. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Kami angkasa wanita. Liebes Hörer, der Kommentar hat heute das Thema Standardkarte von China 2023. Das chinesische Ministerium für natürliche Ressourcen hat am Montag, den 28. August dieses Jahres, Standardkarte von China 2023 veröffentlicht. Die erweiterte Claims im Südchinesischen Meer und auch in den Landgebieten anderer Länder enthält. Insbesondere im Südchinesischen Meer wurde das Konzept des Landesgebiets von 9 gepunkteten Linien auf 10 gepunktete Linien geändert. Die 9 Strichlinie beanspruchte zuvor das Meer von den Paracel-Inseln, auf die auf Vietnam und Taiwan Anspruch erheben, bis zu den Spratly-Inseln, um die sich die Philippinen, Brunei, Malaysia, Taiwan und Vietnam streiten. Im 19. Strichlinien-Konzept hat China auch Taiwan in sein Stadtgebiet einbezogen. Chinas nächste Karte soll Teile der maritimen ostlichen Wirtschaftszone Malaysias in der Nähe von Sabah und Sarawak, Brunei, den Philippinen, Vietnam und sogar Indonesien umfassen. Darüber hinaus umfasst das umstrittene Territorium, das Indien ebenfalls beansprucht, die Bundesstaaten Arunachal Pradesh, den östlichen Himalaya und das Doklam Plateau. Chinas Behauptungen in der Standardkarte von China 2020 lösten heftige Proteste in mehreren Ländern aus. Indien hat gegen die einseitige Forderung starken Protest eingelegt. Der Sprecher des indischen Außenministeriums Arindam Bakshi sagte, seine Partei habe über diplomatische Kanäle bei China heftigen Protest gegen die Standardkarte eingelegt, die indisches Territorium beanspruchte. Arindam Bakshi fügte hinzu, dass Chinas einseitige Ansprüche die Lösung der Grenzfrage nur erschweren. Neben Indien protestierte auch die malaysische Regierung heftig gegen die chinesische Standardkarte, die am Montag, 28. August, veröffentlicht wurde. Der malaysische Außenminister Zamri Abdul Kadir sagte am Donnerstag, den 31. August dieses Jahres, dass sein Land einen Protestbrief an China schicken werde. Malaysia erkennt Chinas Ansprüche im Südchinesischen Meer nicht an und die Karte hat keine verbindliche Autorität. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin erklärte während der regulären Pressekonferenz am 30. August 2020, dass die Standardkarte Chinas 2020 eine routinemäßige Praxis bei der gesetzeskonformen Umsetzung der Souveränität Chinas sei. Wang Wenbin hofft, dass die relevanten Parteien objektiv und ruhig bleiben und diese Angelegenheit nicht überbewerten. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sprach über die Standardkarte von China 2020. Wie die Nachrichtenagentur Antara am Donnerstag, den 31. August, zitierte, betonte Retno Marsudi, dass die Festlegung regionaler Linien anschließend der Standardkarte von China 2020 muss im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982 stehen. Die Behauptung der indonesischen Außenministerin muss von der chinesischen Regierung als einem der ersten Länder berücksichtigt werden, die das UNCLOS im Dezember 1982 unterzeichnet und 1996 ratifiziert hat. China sollte bei der Umsetzung des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen 1982 treu bleiben und die souveränen Rechte respektieren, Souveränität der Philippinen, Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam und Indonesien. insbesondere dürfen sie Gebiete natürlich nicht ohne Rechtsgrundlage für Rechte nach geltendem Seerecht beansprucht werden. Das war der Kommentar.
Voice of Indonesia für das VOI Internationale Quiz 2023 wieder durch. Das diesjährige Voice of Indonesia International Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatzschreibwettbewerbs über eines der fünf Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Areal 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatz Schreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Hier sind einige historischen Ereignisse, die am 1. September in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 1. September 1923, als ein Erdbeben die japanische Insel Honshu erschütterte. Ein Erdbeben der Stärke 7,9 bis 8,4 in der Richterskala erschütterte die Kanto-Region, die Tokio, Kanagawa, Chiba und die umliegenden Gebiete umfasste, entlang der Bucht von Tokio und der Sagami-See. Das Erdbeben ereignete sich am Mittag. Das Erdbeben verursachte in mehreren Gebieten Japans massive Schäden, darunter Tokio, Yokohama, Chiba, Kanagawa und Shizuoka. Bei dieser Naturkatastrophe kamen mindestens 105.385 Menschen ums Leben. Wir wenden uns dem Ereignis des Kriegsausbruchs zwischen Island und England im Jahr 1958 zu. Der Kode Krieg zwischen Großbritannien und Island brach am 1. September 1958 in Gewässern außerhalb Islands aus. Auslöser des Krieges war Island, das sein Meeresgebiet erweiterte, um das Kabeljau-Fanggebiet zu vergrößern. Der Krieg dauerte 12 Tage. Nach dem Krieg erkannte Großbritannien den Anspruch Islands auf eine Erweiterung seines 12 Meilen langen Küstenmeeres an. Einige Jahre später begann der Konflikt erneut. Island kündigte an, die 12 Meilen Grenze mit Wirkung vom 1. September 1972 auf 50 Meilen auszudehnen. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Tag der Frauenpolizei oder gekürzt Polwan. Der Tag der Frauenpolizei oder Polwan wird jedes Jahr am 1. September gefeiert. Dieser Gedenktag wird nach dem Geburtstag der indonesischen Polizistin Polwan bestimmt, nämlich dem 1. September 1948. Die Geschichte der Gründung von indonesischen Polizistinnen oder Polwan begann in der Stadt Bukit Tinggi, West Sumatra, während des Kampfes die Rückkehr der Niederländer. Den Angriffen der Niederländer zu entgehen, flohen die Indonesier damals überall hin. Eindringlingen auszuweichen, müssen Vertriebene zunächst einer Durchsuchung unterzogen werden. Allerdings möchten viele Frauen nicht von männlichen Polizisten befragt werden. Als Reaktion darauf beauftragte die Regierung die staatliche Polizeischule in Bukit Tinggi nach Frauen zu suchen, die als Polizistinnen dienen könnten. Die Auswahl wurde getroffen. 6 junge Frauen mit Minangkabau-Abstammung wurden als erste Polizistinnen oder Polwan ausgewählt. Ezin Mariana Sa'anin Mufti, Nelly Pauna Situmorang, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukoco, Jasmainar Hussein, und Rosnalia Taher. Am 1. September 1948 wurden diese 6 Frauen offiziell Indonesische Polizistinnen oder Polwan und begannen die Ausbildung zur Polizeiinspektorin an der staatlichen Polizeischule in Bukit Tinggi. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Denganmu senang hati terasa. Bangun dari mimpiku, tahu aku tak sendiri. Matahari pun serasa lebih cerah. Dengan kecup manismu, ku mulai melangkah. Ku nikmati tiap detikku, dengan namamu di hatiku. Ku rasa bahagia, dan hati berbunga-bunga. Kau buatku tergila-gila, tunduk hati aku setia selayaknya sihir. Kau buatku terjatuh, tapi tak berlangsung lama. Kau tinggalkan aku, kau pergi berjejak, tanya. Ayo ingat kata-katamu, kau tak akan tinggalkan aku. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku. Ayo ingat kata-katamu, sayang cinta kamu segalanya. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku.
Terasa. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien hat heute das Thema Das Ministerium für Umwelt und Fortwitzer sagen Sie nicht, luftverschmutzende Industrien. Das indonesische Ministerium für Umwelt und Fortwitzer hat Verwaltungssanktionen gegen 11 Industrien verhängt, die eine Quelle der Luftverschmutzung im Großraum Jakarta und Umgebung darstellen. Die Ministerin für Umwelt und Fortwitzer, Siti Nurbaya Bakar, sagte am Montag, den 28. August, in einer virtuellen Pressemitteilung des Präsidentensekretariats in Jakarta auf YouTube, die Verhängung von Sanktionen sei Folge auf einer Strafverfolgung, bei der 100 Teammitgliedern in 351 Industrien eingesetzt wurden, zu denen Dampfkraftwerke und Dieselkraftwerke gehörten. Diese Industriesektoren stünden im Verdacht, große Luftverschmutzung zu verursachen. Zu den insgesamt 11 Industrien gegen die Verwaltungssanktionen verhängt worden seien gehörten Kohlelagerplätze, Metallverschrottung, Papierhersteller und Holzkohlehersteller. Laut Siti Nurbaya gebe es aufgrund der Untersuchungsergebnisse eine Reihe von Hinweisen, dass diese 11 Industrieunternehmen die Standards nicht erfüllen. Sie fügte hinzu, dass das Ministerium für Umwelt und Fortwitzer weitere 161 Industriebetriebe an 6 Standorten mit standardisierten Methoden beobachten und untersuchen werde, ob diese die Luftverschmutzungsstandards einhalten würden. Die Standorte der von der Untersuchung betroffenen Betriebe gehörten 120 Firmen in den Distrikten Sumur Batu und Bantar Gebang in der Stadt Bekasi, 10 Firmen im Gebiet Lubang Buaya, Ostjava, 7 weitere Firmen befinden sich in Tangerang, 10 Firmen in Sud-Tangerang und 10 Firmen in Bogor, Westjava. Alle diese beobachtenen Betriebe befinden sich auf der Insel Java. Siti Nurbaya fügte hinzu, zu einer größeren Luftverschmutzung wurden die aktive Kohleproduktion im Lubang Buaya Gebiet, die aus dem Verbrennen von Kokosnussschalen oder Hartholz entstehen. Darüber hinaus seien ihrer Meinung nach auch die Stahl-, Zement- und Futtermittelindustrie größer Umwelt sünder. Das war unser Indonesien.
Ta-da!
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen das Touristendorf Tebara vorstellen. Die Bistro Tebara liegt in West Sumba in der Provinz Nusa Tenggara NTT und zwar im Stadtbezirk Wai Kabubak im Bezirk West Sumba. Dieses Dorf ist einzigartig mit seinen megalithischen kulturellen traditionellen Häusern mit hoch in den Himmel ragenden Turmdächern und Hörnern, die in drei Ebenen unterteilt sind und fest auf hohen Hügeln stehen. Liebe Zuhörer, das traditionelle Haus in Tebara besteht aus einem Pfarrhaus mit einem schön gehörnten Turm, der aus drei Ebenen besteht. Im ersten Stock, dem sogenannten Sali Kabunga, werden Tiere gezüchtet. Diese Ebene symbolisiert das menschliche Leben in einer Welt, die immer noch als schmutzig gilt. Das zweite Stockwerk bietet eine menschliche Behausung, die mit einer Feuerstelle in der Mitte ausgestattet ist. Dieses Geschoss ist in zwei Teile unterteilt, nämlich Bali Katunga und Kiri Padalo und symbolisiert das Fegefeuer der Seele, bevor die Menschen in die Welt der Geister Marapu gehen. Die dritte Stufe der Uma Daluka oder Toko Uma ist ein gehörnten Turm, in dem Lebensmittel und Kulturgüter gelagert werden. An der Spitze des Turms befinden sich zwei Hörner, die Frauen und Männer darstellen. Diese Stufe symbolisiert das Nirvana. Die Form entspricht einer gefalteten Handfläche, die dem Schöpfer eine Anbetung darbringt. Die Bistro das Tresendorf Tebara verfolgt auch über megalistische Kulturdenkmäler wie große Grabsteine und Sarkophage. Die Form des Megalith-Grabsteins symbolisiert ein Boot, das in die Geisterwelt segelt. Außerdem gibt es in Tebara eine Küche mit einem künstlichen und einzigartigen Geschmack. Eines der besonderen Lebensmittel ist Roolua. Es ist ein Brei, dessen Hauptzutat Süßkartoffel oder Maniokblätter sind. Das grüne Fruchtfleisch hat einen süßen und unverwechselbaren Geschmack. Es gibt auch Rumput Tampe, das aus Papaya-Blättern hergestellt und normalerweise mit jungen Papaya-Blüten, Maniokblättern oder Bananenhälsen gebraten wird. Liebe Hörer, das war unser Bericht über das Touristendorf Tebara. Damit beenden wir das Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
dalamku jatuh kepadamu.
All I can think about love, all I can think is your love.
Di mataku hanya kamu yang membuatku merasa
cinta itu kamu, cinta itu kamu.
The look of your smile, the feel of your touch, you make me feel so cinta kepadamu.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von den Studenten in der Universität Andalas, die die Innovation des Bonbons zur Behandlung des Rheumatikers erstellte. Liebe Zuhörer, dem Studententeam von der Universität Andalas oder gekürzt UNAN bei Sumatra ist es gelungen, die Innovation des Bonbons von der Katechin Gambir Verbindung zur Behandlung des Rheumatikers zu erstellen. Diese Innovation war erfolgreich. Die Goldmedaille beim Event First Arau International Creativity Expo, die von der Universität Malaysia Perlis durchgeführt wurde, zu erlangen. Der Vertreter vom Studententeam Universitas Andalas, Reva Rahmadian Shah, sagte, dass die Innovation der Herstellung von Hartbonbons aus Gambir Katechin die prestigeträchtige Errungenschaft in der Kategorie für Medizin, Biomedizin, Gesundheitswesen und Kosmetika darstellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Reva erklärte, dass dieses Hartbonbon die Verbindung von Gambir namens Katechin enthält. Katechin selbst wird viel für antibakterielle, entzündungshemmende, pilzhemmende und krebsbekämpfende Zwecke erforscht. Außerdem fokussierte diese Innovation auf Entzündungshemmung. In spezifischer Weise wird dieses Bonbon mit der Katechin-Verbindung hergestellt, um die Entzündung vom Rheumatiker zu heilen. Dazu gehören Kniegelenkerkrankung, Autoimmunkrankheit und altersbedingte Erkrankung. liebe Zuhörer, in der Zukunft hoffen er und vier Studenten, die Goldmedaille erlangten, dass diese Idee als Produkt mit wirtschaftlichem Wert und Nutzen für die Gesellschaft weiterentwickelt wird. Vor allem, um die gesellschaftliche Wirtschaft zu verbessern, da Gambir einer der hervorragenden Handelsware aus West-Sumatra ist. Liebe Zuhörer, das war dies und das von Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia für das VOI Internationale Quiz 2023 wieder durch. Das diesjährige Voice of Indonesia International Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatzschreibwettbewerbs über eines der fünf Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Areal 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatz Schreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein Volkslied aus Südost-Sulawesi mit dem Titel Huna. Huna ist ein Buton-Volkslied, das von der Schönheit des einheimischen Buton-Vogels Huna erzählt. Auf Indonesisch ist dieser Vogel als Walik Kembang bekannt. Eine Taubenart mit grünen Federn und einem gelblichen Schnabel und einer gelblichen Iris. Liebe Musikfreunde, hier ist ein Volkslied aus Südost-Sulawesi mit dem Titel Huna. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.